Kaffeepause.
Das ist der Podcast Kaffeepause vom Bernischen Historischen Museum. Guten Morgen und herzlich willkommen zur Kaffeepause. Die heutige Pause verbringe ich mit der Aline Minder. Die Aline ist Leiterin für Bildung und Vermittlung bei uns im Museum. Guten Morgen, Aline.
Hallo, Carolina.
Bist du eine Person, die am Morgen einen Kaffee braucht, um so richtig in die Gänge zu kommen?
Ja, früher oder später sicher.
Und zur Kaffeepause, wie viele Kaffee hast du denn aber schon gehabt?
Es ist oft mein erster tatsächlich.
Ah, Botz. Ja. Normalerweise organisierst du mit deinem Team ja die spannenden Führungen bei uns im Museum. Das ist ja momentan nicht möglich. Und wir probieren jetzt mit diesem Podcast das ein bisschen auszugleichen und das Museum zu den Museumsgästen heimzubringen. Aber ganz kompensieren kann der Podcast das natürlich nicht. Gibt es ein Format oder eine Führung, wo du dich jetzt schon besonders darauf freust, wenn das Museum wieder aufgeht oder offen ist?
Also am meisten freue ich mich wirklich auf einen direkten Kontakt mit unseren Besucherinnen und Besuchern, auf die Gespräche, auf die Diskussionen. Und das ist etwas, was jetzt im Moment extrem fehlt. Und wir haben jetzt noch keine richtig gute Möglichkeit gefunden, das zu kompensieren. Aber es ist schon tatsächlich so, dass die unmittelbaren Begegnungen, auch mit Schülerinnen und Schülern, aber zum Beispiel auch im Format vom Yoga im Museum, alle die Anlässe, wo ganz viele Leute zusammenkommen, das ist sicher etwas, wo ich mich sehr darauf freue.
Ja, wo man natürlich eben nicht ersetzen kann momentan.
Genau.
Ja, und unser Museum hat vor dem 17. März 2020 schon ein paar seltene Mal müssen Ausstellungen oder ganz Museumsstore müssen schliessen. Was war das denn für ein Ereignis gewesen?
Das hat ganz unterschiedliche Gründe können haben. Und tatsächlich ist es eigentlich nichts Unübliches, dass das Museum mal teilen muss zutun oder ganz muss zutun. Also beispielsweise der orientalische Saal, der ganze Anbau, den wir heute kennen als orientalischer Saal, der ist mal ganze 20 Jahre lang zu gewesen, und zwar zwischen 1969 und 1989. Also ist quasi im Publikum nicht zugänglich gewesen. Oder zum Beispiel im Winter 1943, wo das Museum wegen Krieg und Kälte während mehreren Monaten ist zu gewesen.
Im Zweiten Weltkrieg, ja.
Genau.
Und dann ist es ja im Jahr 1946 so richtig brenzlig für das Museum geworden. Es hat ganz geschlossen sollen werden. Und du bist da auf einen spannenden Bericht gestossen von Herrn Jakob Otto Kerli. Was hat es mit diesem Bericht genau auf sich und wie hat das Museum dann zumal ausgesehen? Also wie hat man sich das so vorstellen müssen?
Ja, das ist tatsächlich eine spannende Geschichte. Die hat schon fast so ein bisschen Krimi-Qualitäten, weil der Jakob Otto Kerli hat nichts anderes gefordert eigentlich als die Abschaffung des Historischen Museums, so wie wir es heute kennen. Mhm. Und das war ein Bericht, den er im Auftrag des Gemeinderates gemacht hat. Er war selber Oberrichter, also Jurist, war aber auch noch Präsident der Direktion des Kunstmuseums. Das ist ein wichtiges Detail. Und er hat ein Gutachten über die Berner Museen müssen schreiben. Und er hat in diesem Zusammenhang auch das Historische Museum besucht, hat beobachtet, wie das dort innen aussieht und ist zu einem vernichtenden Urteil gekommen, kann man sagen. Er hat geschrieben, dass sich die Ausstellungsobjekte konkurrenzieren, dass die Besucherinnen und Besucher ermüdet werden bei einem Besuch, total verwirrt werden und dass der Museumsbesuch eigentlich eine regelrechte Tortur sei.
Okay, und warum?
Zum Verstehen, wie es zu diesem vernichtenden Urteil ist gekommen, müssen wir in die Zeit zurückreisen. Und zwar hat das Schlössli, das wir ja so gerne haben und so gut kennen, am Helvetiaplatz, von außen ziemlich genau gleich ausgesehen wie heute. Aber innen war es reich verziert gewesen, also schon fast ein bisschen opulent. Und zum Beispiel die Delinen von den Ausstellungsräumen waren mit Blumenranken bemalt gewesen. Und wenn man heute in die Halle im ersten Stock hochläuft, dann fällt dem ja vor allem mal der schöne Ausblick auf die Altstadt auf.
Genau, durch die grosse Fensterfront.
Genau. Aber sonst ist der Raum eigentlich weitgehend leer. Also man könnte sogar sagen, ein bisschen karg. aber vor 70 Jahren war es tatsächlich ganz anders gewesen. Der Raum war gegen oben offen gewesen, also hat so eine Galerie aus Holz. Und da, wo heute die Einstein-Ausstellung ist, hat es ein Loch gehabt.
Ja.
Und ausgestellt waren vor allem Waffen, Rüstungen, Fahnen, auch noch ein bisschen Gemälde. Und zwar in einer wahnsinnigen Fülle. Also wirklich so, dass es einem fast erschlagen hat. Und der Raum hat damals so Waffenhauen geheissen. Und man muss sagen, dass ganz viele Exponate sehr weit oben gehangen waren oder ganz weit unten ausgestellt waren oder in einem Bereich in der Mitte waren, der abgesperrt war. Also man konnte gar nicht richtig herkommen, man konnte kaum etwas erkennen. Und das ist auch etwas, was Kelly geschrieben hat. Also man bräuchte zum Teil ein Fernglas, um etwas zu sehen.
Okay, wo es einfach alles so vollgestunkelt war, von oben bis unten mit Objekten, dass man gar nicht mehr das Einzelne daraus erkennt.
Genau, wo eigentlich ist es so, dass das Museum in dem Zustand, wie es dann war, ziemlich ähnlich war, wie dann, als es eröffnet wurde, 50 Jahre vorher. Und was aber der Unterschied ist zu denen, ist, dass im Verlauf dieser Jahre natürlich immer mehr Objekte dazukommen. Und wir haben aber nicht so viele Depotflächen gehabt, wie man das heute hat. Und darum kann man sich vorstellen, wie das Museum quasi aus allen Nähten platzt.
Ja, genau. Und was hat denn der Herr Kelly für eine Vision gehabt von einem moderneren Museum? Also weil ich hätte das umsetzen, dass es eben nicht mehr den vollgestopften Charakter hat?
Ja, er wollte die ganze Berner Museumslandschaft umkrempeln. Er hat ganz böse gesagt, die vielen Stücke aus der Sammlung vom Historischen Museum ins Kunstmuseum überführen.
Was sind die vielen bei uns im Museum gesehen?
Natürlich die Burgunderbeute, also speziell die Tapisserie, die Wandbehänge.
Ah, der Tausendblumenteppich, ja, genau.
Genau, der Tausendblumenteppich. Aber es hat natürlich noch andere, die im Moment nicht ausgestellt werden, die im Moment auch restauriert werden.
Mhm.
Es hat natürlich auch viel Goldschmiedearbeit, eigentlich alles, was man so als wertvoll, also traditionell wertvoll anschaut. So.
Ja.
Und er hat das quasi so ein bisschen unter dem Motto Geschichte und Kunst wollen im Kunstmuseum haben.
Also von uns, vom Bernischen Historischen Museum, zügeln ins Kunstmuseum.
Genau. Und in unserem Haus, quasi im Historischen Museum am Helvetiaplatz, da hat man eigentlich dann eher so die Sachen von den einfacheren Leuten gehabt, also Alltagskultur, Kunsthandwerk, aber eben auch ausseuropäische Objekt, das zeigt so ein bisschen die Haltung an. Mhm. Und das wäre eigentlich alles hier geblieben.
Und aber der Herr Kerli, was hat er dann mit dem gemacht? Was ist aus diesem Plan geworden, genau? Von diesem modernen Museum?
Ja, er hat, wir wissen ja heute tatsächlich, es ist nicht so weit gekommen, wie das, was er wollte, aber er konnte seine Vision in Form von einer Ausstellung realisieren im Kunstmuseum.
Mhm.
Zwar, die hat den Titel gehabt, Kunstschätze Berns. Und das Historische Museum hat tatsächlich seine wertvollsten Stücke beigetragen, hat also als Leihgabe. Mhm. Und die Ausstellung war sehr erfolgreich und hat vor allem auch überzeugt durch ihre luftige Präsentation, viel Licht, wo jedes Objekt zur Geltung kommt. Also das ist sicher etwas, wo so einen Einblick geben konnte, wie ein modernes Museum könnte aussehen in dieser Zeit.
In Gleichzeitig mit der neuen Ausstellung, die Herr Kerli im Kunstmuseum hat gemacht hat, ist ein neuer Direktor im Museum bei uns dazugestossen. Und der neue Direktor, der Herr Dr. Michael Stettler, hat eine neue Rolle dann zumal eingenommen, muss man fast sagen. Stimmt das?
Das Spannende ist eigentlich tatsächlich, als er Architekt und Architekturhistoriker, du warst 35 gewesen, notabene, als er seine Stelle antreten. Und er hat eigentlich aus dem Ausstellungsprojekt oder aus dem, was man dort konnte sehen, seine Lehre gezogen. Und man kann sicher sagen, dass das auch die Art Ausstellung sicher auch in seinem Sinn war. Also einerseits hat eben ja die Ausstellung gezeigt, wie wichtig es ist und wie gut es das Objekt tut, wenn sie nicht von tausend anderen Sachen erdrückt werden. Und
dass man quasi rumkommen.
Genau, und dass man eigentlich auch als Museumsverantwortliche quasi den Auftrag hat, eine Auswahl zu treffen. Und das ist so der zweite Punkt, der wichtig geworden ist, wo man muss sagen, wo ja eigentlich unsere Arbeit bis heute prägt, ist die Orientierung an den Bedürfnissen von unseren Besucherinnen und Besucher.
Mhm.
Die ändern sich natürlich auch immer. Also da gibt es immer wieder neue Ansätze, neue Haltungen oder neue Philosophien. Aber das ist sicher etwas, wo er sich sehr zu Herzen hat genommen. Und gleichzeitig muss man sagen, also die Platzprobleme, die haben sich nicht einfach gelöst, weil man hat schon lange Erweiterungsbauten geplant gehabt, die sind dann auch aus finanziellen Gründen nicht standgekommen. Und darum hat er eigentlich angefangen, das Museum wirklich zu entrümpeln, also Objekte auszulagern und vor allem auch die Räume innen umzubauen.
Mhm.
Also was er eigentlich gemacht hat, ist so ganz im Sinn von der Moderne. Also die verschnörkelten, opulenten Räume so in schlichte White Cubes umzugestalten, so wie man Museumsräume zum Teil heute ja auch noch kennt. Also ganz hau und luftig, statt eben das düstere, muffige, vollgestopfte.
Ja, ganz schlicht einfach.
Genau, und man kann schon fast sagen, eben ein bisschen karg. Und das war auch eigentlich der Städtler, der um 1950 zwischen dem ersten und zweiten Stock die Zwischentüle reinziehen lassen, die wir heute ja immer noch kennen. Und darum prägen eigentlich die Entscheidungen, die er dann getroffen hat, unser innere Erscheinungsbild vom Museum eigentlich immer noch recht stark.
Ja, weil wir das ja hier die Einstein-Ausstellung gewonnen haben, also der Platz für die Ausstellung.
Genau.
Ja, und jetzt auch heute, also du musst auch mit deinem Bildungs- und Vermittlungsteam in dieser besonderen Zeit eine andere Strategie fahren. Es ist nicht ihre Strategie im Sinne von ganz neue Museumsräume zu gestalten, aber trotzdem irgendwie so ein bisschen probieren, auf eine andere Art und Weise das Museum zu vermitteln gegen aussen. Und siehst du da jetzt eine Chance für die Zukunft in dieser neuartigen Vermittlung für die Museen?
Ja, es ist sicher eine spannende Zeit, also für Museen allgemein. Und ich finde es auch beeindruckend zu sehen, was im Moment läuft, im Inland, im Ausland, also bei anderen Kolleginnen und Kollegen, die in Museen tätig sind. Ganz viele innovative Projekte, die lanciert werden, die so, auch so ein bisschen zeigen, dass die innerhalb des Museums ganz viele Schnittstellen existieren, wo man jetzt auch versucht, gemeinsam Projekte zu realisieren.
Mhm.
Aber es ist noch spannend, ich denke zum Beispiel die digitalen Vermittlungsformen sind etwas, wo jetzt im Moment ja einfach mal, man merkt, die bräuchte es jetzt eigentlich. Und es ist nicht nur aus der Not, sondern man sollte von Grund auf dort spannende Formate entwickeln oder spannende Ansätze entwickeln. Und ich persönlich tue mich manchmal wirklich auch schwer, weil mir der direkte Austausch, der persönliche Austausch, also die Face-to-Face-Kommunikation, die mir extrem wichtig ist. Und ich merke auch, also wir kennen das ja jetzt, wir machen alle unsere Sitzungen per Videokonferenz und unsere Aperos per WhatsApp-Video und weiss nicht was. Aber es ist einfach auch nicht das Gleiche.
Nicht das Gleiche, nein.
Und ich glaube, es ist nicht so, dass jetzt alles Digitale oder Virtuelle wird das Museum ersetzen. Im Gegenteil, es wird aber nötig sein, dass wir uns sicher dort wirklich auch grundlegende Gedanken machen aufgrund von dieser aktuellen Krisensituation, kann man sagen.
Genau, es kann ja auch Chancen geben, dass man ganz neue Formate ausprobieren kann, wie jetzt den Podcast, und schauen, ob es den Leuten gefällt und dass sie so einen anderen Zugang zum Museum bekommen.
Ja, das ist das, was wir jetzt auch sehen aus dieser Anekdote, aus unserer Museumsgeschichte. Das Museum ist dann fast in seinen Grundmauern erschüttert worden mit diesem Gutachten, und es hat natürlich auch intern für Diskussionen gesorgt. Und gleichzeitig war es eine riesige Chance, man hat dort wirklich auch seine Lehren daraus gezogen. Und dieser Vorfall hat eigentlich das Museum natürlich noch gepaart mit anderen Entwicklungen, die dann stattgefunden haben, aber bis heute prägt. Und das ist, finde ich, da sieht man auch, wie so ein Ereignis eine Chance kann sein.
Genau. Sehr schön. Merci vielmals, Aline. Und bis zur nächsten Kaffeepause am nächsten Donnerstag, wo ihr hoffentlich auch dabei seid und zuhört. Und wie immer findet ihr mehr Informationen über die Folge auf unserer Webseite unter www.bhm.ch/podcast. Bis dann!